Die Presse.
Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Ich mach mir die Welt.
Ja, wer da so vorbildlich die Regeln der Malreihe aushebelt, ist natürlich Pippi Langstrumpf. Und so liebenswert der fiktive Charakter auch sein mag, man hofft wohl trotzdem, dass Kindern in österreichischen Schulen akkuratere Rechenfertigkeiten vermittelt werden. Anlass zur Sorge dahingehend geben die Ergebnisse der diesjährigen PISA-Studie. Die OECD zeigt sich beunruhigt, trotzdem liegt Österreich eigentlich über dem Schnitt. Wie das zusammenpasst und was sich daraus ableiten lässt, bespreche ich in dieser Folge mit meiner Kollegin Elisabeth Hofer aus der Innenpolitik. Ich bin Sissi Rabel, seit 6 Jahren Redakteurin im Haus, und Sie hören die Presse, was wichtig ist. Ja, und über dieses Thema und die PISA-Studie spreche ich heute mit meiner Kollegin aus der Innenpolitik, Elisabeth Hofer. Hallo Elli.
Hallo Sissi.
So, meine erste Frage, die die Headlines auch bestimmt hat. Im PISA-Test liegt Österreich jetzt über dem OECD-Schnitt. Ist das nicht Grund zu feiern?
Auf den ersten Blick sieht es so aus, ja. Es ist nämlich das allererste Mal, dass wir besser sind als die allermeisten OECD-Länder. 91 waren es diesmal. Und es ist eben nicht so oft oder eigentlich noch nie der Fall gewesen, dass wir da über dem Schnitt liegen.
Warum ist da trotzdem ein Aber anzufügen?
Genau. Es sind am Ende dann doch nicht so gute Nachrichten, weil sich Österreichs Schüler in den meisten getesteten Bereichen deutlich verschlechtert haben. Der einzige Vorteil, der dann eben dazu führt, dass wir doch wieder über den Schnitt liegen, ist, dass sich global gesehen, also in den meisten anderen Ländern, die Schülerinnen und Schüler auch verschlechtert haben, und zwar noch mehr als die österreichischen Schülerinnen und Schüler.
Okay, also das relativiert das Ganze.
Genau.
Vielleicht, wenn wir uns das im Detail anschauen, sind wir wirklich in allen Disziplinen schlechter geworden? Welche werden denn abgeprüft und ja, wie schneidet Österreich im Detail ab?
Okay, ich fange zur Abwechslung wirklich mit den guten Nachrichten an. Es gibt nämlich eine kleine gute Nachricht und die betrifft das heurige Haupttestgebiet, das war Naturwissenschaften. Es gibt immer ein anderes Haupttestgebiet und diesmal waren es eben Naturwissenschaften. Und da haben Österreichs Schülerinnen und Schüler, ich habe es mir aufgeschrieben, 497 Punkte erreicht. Mhm. PISA misst immer in Punkten, um das Ganze vergleichbar zu machen. Das ist ein Plus von 6 Punkten gegenüber dem letzten Test, der war 2022. Und liegt eben über dem OECD-Schnitt von 482 Punkten.
Wie viele Punkte gäbe es insgesamt zu erreichen? Was wäre das?
Nein, nach oben ist die Skala offen.
Aha, aber, verstehe. Klar, danke.
Aber ich glaube, 21,9 Punkte entsprechen immer dem Wissenserwerb von einem Schuljahr ungefähr. Ist so die Umrechnung. Also in den Naturwissenschaften ist eigentlich unsere einzige Disziplin, wo wir einfach wirklich uns verbessert haben, sogar nicht nur über dem Schnitt liegen, sondern auch im Vergleich zu uns selbst unsere Kenntnisse verbessert haben. In allen anderen Bereichen ist das anders so. Beim Lesen eben, das war, glaube ich, auch überall Großthema, haben unsere Jugendlichen 467 Punkte erreicht. Das ist auch eben ein bisschen über dem OECD-Schnitt, aber es ist ein Rückgang, eben wieder im Vergleich zu uns selber vom Jahr 2022 um, muss ich nachschauen, 13 Punkte. Und gleiches gilt für Mathematik. Hier haben wir 477 Punkte erreicht. Das ist auch über dem OECD-Schnitt. Das wären 463. Aber auch ein Rückgang zu unserem eigenen Vergleichswert um 10 Punkte. Und das muss ich noch dazu sagen, das erste Mal getestet worden ist ein Bereich, der heißt Lernen in der digitalen Welt.
Mhm.
Da sind wir über dem Schnitt mit 509 Punkten. Können aber natürlich, weil es zum ersten Mal getestet wurde, keinen Vergleichswert zu vorigen Jahren festlegen.
Kann man vielleicht noch herauslesen, ob es irgendwie Unterschiede gibt in den Bevölkerungsschichten? Gibt es Frauen, Männer, irgendwas in die Richtung, wo es Unterschiede gibt?
Genau, also da gibt es jede Menge Sachen, die man herauslesen kann. Die Geschlechterverteilung ist recht klassisch. Das ist nicht so überraschend, wie sie in den vergangenen Jahren auch war. Also Mathematik, Naturwissenschaften, die Burschen besser lesen, die Mädchen besser. Aber spannend sind eigentlich andere Bereiche, weil sich zeigt, dass in Österreich der Unterschied zwischen Schülern mit besserem oder schlechterem sozioökonomischen Status und mit besseren oder schlechteren Sprachkenntnissen besonders stark ist. Und damit meine ich stärker als in den anderen Ländern. Es ist nicht nur ein großer Unterschied, sondern der Unterschied ist auch vergleichsweise mit den anderen Ländern groß. Mhm. Und genau, und ein niedriger sozioökonomischer Status und schlechtere Sprachkenntnisse haben eben auch logischerweise viel mit Herkunft zu tun. Und darum ist eben auch der Unterschied zwischen Schülern und Schülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund in Österreich überdurchschnittlich groß.
Das heißt ja schon lange, dass in Österreich die Herkunft oder die sozioökonomische Herkunft oft korreliert mit dem Bildungsgrad, der dann erreicht wird. Warum hält sich das in Österreich so hartnäckig?
Naja, also die OECD kommt zum, wie ich finde, recht harten Befund, dass die soziale Mobilität, nennt man das, in Österreich kleiner ist als in vielen anderen OECD-Ländern. Also Einkommen, Beruf, Bildung werden relativ stark von einer Generation auf die andere weitergegeben. Mhm. Dass wir immer wieder davon reden, liegt daran, dass es immer wieder neue Studien gibt, eben wie zum Beispiel jetzt PISA, die das ein aufs andere Mal beweisen einfach. Die Frage ist, warum das so ist, und dazu gibt es verschiedene Theorien. Zum einen ist ein Kind aus einer Akademikerfamilie, dieses Kind kriegt ja mehr mit aus dem Elternhaus als einfach nur Geld. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass sich die Eltern vielleicht im österreichischen Bildungssystem besser zu bewegen wissen, das Bildungssystem besser zu bedienen wissen. Aber das ist an sich ja kein Österreich-Spezifikum. Also das würde ja auf alle Akademikerfamilien auch in anderen Ländern zutreffen. Der Unterschied ist, glaube ich, dass Österreich vergleichsweise stark auf Familien setzt und die Arbeit, die, was die Bildung angeht, in den Familien noch passiert oder im Privatleben noch passiert. Und weniger versucht wird, das in den Schulen auszugleichen. Mhm. Die OECD benennt das auch. Die sagt, ein Problem ist eben die frühe Selektion, also dass bei uns Kinder in einem relativ jungen Alter schon ihren weiteren Bildungsweg festlegen müssen oder die Eltern für die Kinder diesen Bildungsweg festlegen müssen. Aber sie sagt auch, dass es in Österreich einfach zu wenig Investitionen in benachteiligte Schulen gibt, also benachteiligte in Anführungszeichen, wo es einfach viele Kinder gibt, die nicht aus diesen Akademikerhaushalten kommen, sondern im Gegenteil sogar vielleicht aus unter Anführungszeichen bildungsferneren Schichten, und dass man hier mehr investieren müsste. Das passiert jetzt ein bisschen mit dem Chancenbonus und so, aber das dauert alles natürlich, bis sich das niederschlägt. Und die OECD sagt auch, man müsste viel mehr in, also noch weiter Richtung Lebensanfang gehen und viel mehr in hochwertige, qualitative, frühkindliche Bildung investieren, als Österreich das aktuell tut.
Mhm. Gibt es da auch Stimmen aus der Politik, aus der österreichischen, wo gleich Maßnahmen gefordert werden oder wo man vielleicht dieser These auch widerspricht?
Genau, also jetzt anlässlich dieser PISA-Studie gibt es wenig Neues, weil diese Debatte in Österreich eben so alt ist. Sie hängt ganz stark mit der politischen Debatte zusammen, wie viel Verantwortung muss der Staat übernehmen und wie viel Verantwortung die Eltern. Und da gibt es einfach zwei unterschiedliche politische Richtungen. Aber vielleicht ist ganz interessant, was deswegen die NEOS und der amtierende Bildungsminister auch sagt. Der sieht vor allem zwei Handlungsfelder. Der erste betrifft eben diesen starken Zusammenhang zwischen Leistung und Herkunft. Und da sagt er, na, da wurden eben mit der Sommerschule und die Umstellungen bei der Deutschförderung und eben den Chancenbonus, also mit dem dann Geld in besonders unter Anführungszeichen benachteiligte Schulen geleitet wird, eh schon viel passiert, aber es dauert eben ein bisschen, bis sich das alles niederschlägt und bis sie das dann natürlich in Zahlen bestätigen kann.
Das heißt, er ist überzeugt, das Problem ist eigentlich eh schon gelöst.
Genau, also muss er ja auch hier sein. Und das andere, einen anderen Handlungsbedarf oder das andere Feld, wo es Handlungsbedarf gibt, ist für ihn die Digitalisierung. Das hat eben auch, glaube ich, viel mit diesem Leseverständnis zu tun. Und da gibt es, glaube ich, auch ein bisschen eine Trendwende aktuell. In Skandinavien gab es die schon, aber jetzt auch in Österreich, dass man immer alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, nur super findet. Sondern auch Christoph Wiederkehr sagt jetzt, Digitalisierung vielleicht später und dafür besser, auch digitale Endgeräte erst später den Schülern in die Hand geben. Es gab ja auch schon Schritte zum Handyverbot. Also es gibt da gerade ein bisschen einen Trend auch in der Bildungspolitik zurück zur analogen Welt.
Mhm. Gehen wir vielleicht eh nochmal auf diese Lesekompetenz ein. Mhm. Dieser Trend besteht ja schon länger. Wann hat der einen Ausgangspunkt genommen, beziehungsweise wie wird der begründet?
Also richtig messbar ist er, auch was PISA angeht, seit der Pandemie. Das wäre jetzt aber zu einfach zu sagen, das sind die Folgen der Pandemie, die sich einfach dann noch immer zeigen, sondern auch die OECD und die Analysten der OECD sehen da schon mittlerweile was Größeres dahinter, weil eben dieses Jahr, und ich glaube jetzt zu sagen, wir sind von den Pandemiefolgen effektiv im Schulalltag noch betroffen, wäre vermessen, weil eben auch dieses Jahr im Vergleich zum vorigen Studiendurchgang 22 der größte Verlust an Kenntnissen jemals gemessen wurde bei PISA im Lesebereich.
Jetzt könnte man aber argumentieren, na gut, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, vielleicht verlagern sich hier nur Fähigkeiten hin zu mehr Technologie.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also höre ich nicht zum ersten Mal das Argument. Ich persönlich wüsste nicht, wie man mit technischen Geräten umgehen soll, wenn man nicht lesen kann. Oder auch, wenn wir immer davon reden, was die KI nicht alles verändern wird. Ich wüsste auch nicht, wie man die KI bedienen soll, aktiv oder passiv, wenn man nicht richtig lesen kann und schnell lesen kann. Das ist übrigens auch, was ich von Lehrerinnen und Lehrern oft rückgemeldet bekomme, bei dieser ganzen Angst, die es oft gibt, ob alle Kinder verblöden, weil sie nur mehr die KI benutzen, wird völlig vergessen, dass es ja gewisse Grundfertigkeiten, und zu denen würde ich vor allem das Lesen und Schreiben zählen, braucht, um diese Instrumente überhaupt irgendwie sinnstiftend benutzen zu können. Mhm. Und das vielleicht noch ganz kurz, auch die OECD selbst ist ganz, ganz alarmiert wegen diesem starken Verlust beim Lesen, weil sie eben auch sagt, das Lesen ist der Schlüssel zu allen anderen Bereichen. Ohne Lesen brauchst überall anders gar nicht anfangen, so quasi.
Jetzt ist aber interessant, weil du gesagt hast, der Trend geht jetzt eher hin zu weniger Technologie und ich glaube, in den OECD-Vorschlägen für mögliche Maßnahmen, um das zu verbessern, ist schon auch der offene Umgang mit Technologie. Sehen die das also anders?
Ja, also das widerspricht sich eigentlich nicht. Das muss man, glaube ich, eher ein bisschen parallel zueinander sehen. Zum Beispiel, was das Lesen angeht, sagt die OECD schon auch, dass das Thema Ablenkung einfach ein großes ist. Und auch in den aktuellen PISA-Daten zeigt sich so ein Trend zum sogenannten Hasty Reading, also zum schnellen Durchklicken und Antworten, ohne einen Text richtig verstanden zu haben und ohne ihn richtig verarbeiten zu können. Und daraus kann man ja schon eine ziemlich konkrete schulpolitische Maßnahme ableiten. Und das ist eben zum Beispiel Handys raus aus der Schule oder zumindest aus dem Unterricht und wirklich wieder zu schauen, dass die Konzentrationsfähigkeit länger ist als die, ich weiß nicht, wie viele Sekunden man in einem TikTok-Video schauen kann, aber viele sind es nicht.
Das stimmt schon. Jetzt ist trotzdem die Frage, auch mit den ganzen Veränderungen, die sich tun, ich meine, die wird eh fast bei jeder neuen PISA-Studie gestellt, aber wie relevant sind diese PISA-Ergebnisse noch? Gibt es nicht mittlerweile vielleicht irgendwie einen besseren Maßstab, um Bildungsniveaus in verschiedenen Ländern zu vergleichen?
Eine hervorragende Frage. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ehrlich gesagt nicht. Also es gibt 100.000 Bildungsstudien, aber man darf nicht vergessen, PISA wird in eben 91 Ländern weltweit durchgeführt, hat tausende Schülerinnen und Schüler in der Stichprobe. Das muss man erstmal nachmachen können. Es gibt PISA schon so lange, also es ermöglicht eine Vergleichbarkeit über einen irrsinnig langen Zeitraum. Das wüsste ich auch, keine zweite Studie, Bildungsstudie, die das in dem Maß abbilden könnte. Und, das finde ich vielleicht fast am wichtigsten, PISA misst nicht einfach, ob die Schüler den Lehrstoff beherrschen, sondern prüft, ob sie das Wissen anwenden können. Also einen Text verstehen oder Informationen bewerten oder naturwissenschaftliche Probleme wirklich lösen. Und das macht es halt dann möglich, dass man Fragen beantwortet, wie, was können die Schüler eigentlich am Ende der Pflichtschulzeit, weil sie werden ja mit 15, 16 getestet, was können sie da eigentlich wirklich? Und das ist schon eine Leistung, die fast nur PISA erbringt.
Was gibt es denn für Meinungen dazu, wie der Lehrplan angepasst werden müsste, um auf diese Ergebnisse zu reagieren?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Frage des Lehrplans per se. Ich glaube, es geht eher darum, und damit hat sich auch die OECD beschäftigt, wie man den Lehrstoff aufbereitet. Also, oder was man überhaupt als Lehrstoff definiert. Die OECD sagt, es bringt relativ wenig, sich große Listen an tollen Themengebieten aufzuschreiben, die man mit den Schülerinnen und Schülern durchgehen möchte und sie dann der Reihe nach abzuhaken. Sie empfiehlt eher, sich weniger vorzunehmen und dafür wirklich zu schauen, dass die Kinder, hätte ich jetzt gesagt, also Jugendlichen, das am Ende wirklich beherrschen.
Das heißt also mehr auf Verständnis zu setzen als auf Wissen.
Genau.
Dann danke ich dir vielmals für deine Einschätzungen, Ellie.
Gerne.
Und hoffentlich bis bald im Studio.
Gerne.
Ja, und das war's schon wieder von mir aus dem Studio. Alles darüber hinaus erfahren Sie bei uns auf der Homepage wie immer. Und ich hoffe, bis bald.